Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext ist ein längerer Abschnitt aus dem Alten Testament. Aus dem Buch Jona hören wir Jona 1, Vers 1 bis 2,1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder an das Land kämen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns für diesen Sonntag, für unsere Situation, diese altbekannte Geschichte schenkst, Herr. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über diese Worte, dass du uns die Bedeutung dieses Textes, dieses Geschehen damals mit Jona erschließt, dass das passieren kann, dass wir deine Stimme vernehmen können in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich denke, die meisten von Ihnen arbeiten ab und an am Computer. Und wenn man einen Computer besitzt und da sind dann die Programme drauf, dann weiß man, solche Programme, die werden ab und an auch wieder verbessert. Die werden dann neu gestartet. Man muss dann den Computer ausmachen, wieder anmachen und dann gibt es ein Update. Das nennt man dann das 2.0. Das heißt, man hat eine alte Version gehabt von einem Programm und dann haben die Programmierer festgestellt: Oh, im Vollzug, auf den Computern hat es mit den Wochen folgende Fehlermeldungen gegeben, so funktioniert es nicht richtig halt. Und dann werden einfach diese alten Fehler behoben, das Computerprogramm wird neu programmiert und neu aufgesetzt und dann funktioniert es besser. 2.0, das ist so ein gängiger Begriff geworden, der auch häufig in anderen Bereichen gebraucht wird, beispielsweise auch in der Politik, wenn man einen Gesetzesentwurf hat, der nicht durchgekommen ist im Parlament und dann sagt man, okay, wir setzen uns nochmal zusammen und dann gibt es eben den Gesetzesentwurf 2.0 eben verändert und auf einmal klappt es dann, die Politiker im Parlament stimmen dann zu. Ganz so ist es auch hier. Da ist was richtig, richtig, richtig schief gegangen. Gott gibt einen Auftrag und der Mann Gottes, ein großer Prophet der damaligen Zeit, der macht alles falsch. So falsch, dass er schließlich im Bauch eines Fisches landet. Hat nicht geklappt. Dann wissen wir im Bauch des Fisches, Kapitel 2, dann schlägt er in sich, setzt quasi neues Programm auf, er tut Buße. Aber dahin zu kommen, dass er dieses Programm für ihn selber geistlich neu startet, da muss er natürlich erkannt haben, was die Fehler sind. Und das ist genau das, was wir heute gucken wollen in diesem Predigtext, wo denn die Fehler sind, wo Jona gestrauchelt ist, was sein persönlicher Schiffbruch im Glauben in der Nachfolge gewesen ist. Und wir wollen gucken auf diese Fehler, nicht um uns über Jona zu erheben, sondern zu schauen, wo sind denn diese Fehler auch in unserem Nachfolgeprogramm? Wo sind denn Dinge, die genauso bei uns früher oder später zu den Schiffbrüchen führen, auf dass wir sie erkennen und hoffentlich eliminieren, damit unsere Nachfolge besser funktioniert. So habe ich denn die Predigt überschrieben, Jona 2.0, über Schiffbrüche in der Nachfolge. 4 Punkte, erstens, der erste Fehler, der Ungehorsam, Jona kommt dem Wort Gottes nicht nach. Zweitens, der Irrweg, Jona läuft dem Herrn weg. Drittens, das Schlafen, Jona schenkt dem Sturm keine Beachtung. Und viertens, das Beenden wollen, Jona gibt dem Tod die falsche Stellung. Das erste, der Ungehorsam, Jona kommt dem Wort Gottes nicht nach. Da kriegt der Mann Gottes einen eindeutigen Auftrag. Mach dich auf und geh in die Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und er will einfach nicht. Der gehorcht diesem Befehl nicht. Er ist ungehorsam. Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und das ist der Zentralfehler dieser Geschichte. Und das ist auch der Zentralfehler allen Strauchelns im Glauben, dass wir dem Wort Gottes nicht vertrauen, nicht gehorsam sind. Nicht nur bei den Dingen, die wir tun müssen, gib dem Zehnten, geh zu deinem Nachbarn, erzähl dem von Jesus. Nein, auch wenn Gott uns sagt, fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin da, dann sind wir ungehorsam und gehorchen häufig dem Wort Gottes nicht und kommen dann in das Straucheln. Jona kommt dem Wort Gottes nicht nach und das führt zum Schiffbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes halt, dass er im Glauben hier den Schiffbruch erleidet. Aber nicht nur für Jona gilt das, sondern die Bibel ist voll davon, dass sie uns Warngeschichten vor Augen stellt von Männern des Glaubens, die ungehorsam sind gegenüber dem Wort Gottes, obwohl sie Gott kennen, obwohl sie im Wort zu Hause sind und Dinge trotzdem nicht tun. Adam und Eva im Paradies. Ganz klares Wort Gottes, in der Gegenwart Gottes lebende Menschen, die dann ungehorsam sind und auf die Stimme des Widersachers hören, dem Wort Gottes nicht nachkommen. Nadab und Abihu, die Söhne Aarons, die den Opferdienst zu tun haben, die kriegen klar gesagt, nur für den Herrn kein fremdes Feuer. Und was machen sie bei erstbester Gelegenheit? Sie bringen fremdes Feuer da und müssen dafür sterben. Saul, der einen klaren Befehl bekommt, vollstreckt den Bann an den Amalekitern. Der sich aber sagt, na ja, und die guten Dinge und vielleicht nur die Männer, das ist ja so ein bisschen humanistischer, den Bann nicht vollstreckt, dafür kriegt er sein Königtum genommen. Und ich könnte diese Dinge immer weiter ausführen, wo Männer und auch Frauen der Bibel ungehorsam sind und wo sie dadurch Schiffbruch im Glauben erleiden. Es ist aber nicht nur das, was in der Bibel passiert, sondern eben auch, was uns immer wieder passiert. Wenn wir dem Wort Gottes nicht gehorsam sind, 1:1, dann erleiden wir die Schiffbrüche im Glauben, dann fangen wir an zu straucheln und es wird furchtbar. Jesus sagt das so wunderbar am Ende der Bergpredigt. Ich mache immer wieder dieses Beispiel, was der Heiland gesagt hat, besser kann man es nicht sagen halt. Wer sein Wort hört und das genauso tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut. Da passiert nichts. Aber wenn man das nicht tut, dann baut man auf Sand. Wer den Ungehorsam geht, dann kommen die Winde des Lebens und früher oder später stürzt das Haus dann furchtbar ein und der Fall ist dann groß. Das ist, wenn man dem Wort Gottes nicht nachgeht. Und Jona kannte Gott. Er wusste, wer der lebendige Gott ist. Das bezeugt er auch hier in der Geschichte eindeutig. Und trotzdem macht er das. Trotzdem ist er ungehorsam gegenüber dem eindeutigen Befehl. Und nochmal, ich bitte euch, in euch zu schlagen, ja, zu gucken, wo ihr das macht, wo Gott euch klar etwas sagt, eine klare Wegweisung gibt und wo ihr meint, ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg, ich muss nicht auf das hören, was der Herr mir sagt und ihr Gottes Wort nicht nachkommt. Ich habe in der letzten Woche ein kleines Büchlein gelesen, das mir ein lieber Bruder, eine liebe Schwester, ich weiß es gar nicht, zugeschickt hat, vor Monaten halt, und zwar Modersons Hausapotheke. Ernst Moderson, das wissen Sie, der Bruder hier von Otto Moderson, dem großen Maler aus Worpswede, das war ein begnadeter Evangelist, im Siegerland zum Glauben gekommen und der ganz wirkkräftig so um die Jahrhundertwende und später bis 45, bis 47 gewirkt hat. Und er hat so ein kleines Büchlein geschrieben, Hausapotheke, so mit geistlicher Medizin. Ganz tolles Büchlein, nur ganz klein, aber wirklich mit wertvollen Dingen. Und da berichtet er von einem Ereignis, was ihm widerfahren ist, als er damals seine Kinder erziehen wollte. Das war damals vor 100 Jahren genauso schwierig wie heute. Er wollte natürlich auch, dass die Kinder gehorchen. So, und in preußischer Gesinnung hat er dann ein Blatt aufgehangen in seiner Küche. Da standen die drei kleinen Gs drauf für die Kinder. Nämlich, das sollte ihn immer wieder vor Augen stellen, wie sie die Anordnungen und Befehle von Vater und Mutter zu befolgen hätten. Die drei Gs waren ganz gerne gleich. Ganz gerne gleich. Das war so der Anspruch, den er an seine Kinder hatte, dass sie eben ganz gehorsam sein sollten, halt gleich gehorsam sein und gerne gehorsam sein sollten. Aber irgendwann versteht Moderson, ja, das eine ist ja das pädagogische Konzept, wie ich versuche, meine Kinder zu erziehen. Das hat seine Richtigkeit, aber viel wichtiger als Kind Gottes ist für mich, dass ich die Befehle des lebendigen Gottes genauso mit den drei Gs durchsetze. Ganz gerne gleich. Und da möchte ich euch immer wieder auch dran erinnern einfach, dass ihr das genauso mit diesen drei Gs tut, dass ihr ganz gerne und gleich die Befehle des lebendigen Gottes erfüllt. Es ist so wichtig, dass wir sie ganz erfüllen, nicht wie Abraham. Der kriegt gesagt, brich auf, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, aber lass deine Familie hinter dir, geh weg von denen. Er bricht auf, zieht los, aber was macht er? Er nimmt seine Familie mit all dem Elend, was es dann bringt, was über Lot und über Lots Frau kommt, mit all den Dingen, weil er nicht gehorsam ist, wo er dann hängen bleibt in Haran, weil er seinen Vater mitschleppen musste unbedingt. Er gehorcht nicht ganz und das führt zu den Unglücken. Gleich, Lukas 10, wir kennen die Geschichte, wo Jesus da jemanden beruft und sagt, komm, folge mir nach. Er sagt, das will ich gerne tun, aber lass mich zuerst noch meinen Vater beerdigen. Dann sagt Jesus nicht, nein, das hat auch noch Zeit mit dem Reich Gottes, gar kein Problem. Nein, der Heiland hat einen Befehl gegeben und sagt auch, lass die Toten beerdigen. Du aber komm und folge mir nach, gleich. Und auch gerne, ganz und gleich, das können wir ja bedingen, das ist eine Willensentscheidung. Aber das Gefühl von gerne in uns, das ist etwas, was auch da sein muss. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er möchte nicht, dass wir Dinge tun, weil wir es müssen. Wir ziehen es dann zwar durch, wie so ein Hund, der sofort gehorcht, weil sein Herrchen ihn sonst schlagen würde, sondern nein, er möchte auch von uns, dass wir es gerne tun. Und das ist etwas, was der Heilige Geist alleine tun kann. Bei den ersten beiden Punkten, da können wir uns im Glauben erzielen. Aber wenn wir merken, wir haben ein Problem mit dem Gerne, ich mache das, was der Herr mir sagt, nicht mehr gerne, dann wirklich in sich schlagen, Buße tun, und den Herrn bitten, gib mir deinen Geist, dass er mir die Freude entzündet über das, was ich für dein Reich tun kann. Egal, was auch immer es ist, wie furchtbar der Dienst ist, in den ihr gestellt werdet, wie hart oder wie schwierig, vollkommen egal. Wenn der Herr euch einen Auftrag gibt, wirklich dann mit diesen drei Gs ganz gleich gerne. Und das tut Jona nicht. Der macht es schon überhaupt gar nicht, er ist ganz komplett nicht erfüllt. Er macht es nicht gleich, er macht es zeitverzögert, als er dann nach dem Thema im Fisch war, also er tut es eben nicht gleich und er tut es eben auch nicht gerne. Er hat überhaupt keine Lust, im weiteren Verlauf des Buches wird das auch deutlich, er hat gar keine Lust. Und das ist etwas, was uns letztlich zum Scheitern bringt. Wenn wir ungehorsam sind im Glauben, wenn wir dem Wort Gottes nicht nachkommen, das ist der erste Punkt. Ein zweiter Punkt, das ist der Irrweg. Jona läuft dem Herrn weg. Vers 3 heißt es hier, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Das ist ja der Wahnsinn, zu sagen, ich kenne Gott. Und Jona kannte Gott. Er sagt das ja auch den Leuten, das ist der Herr Himmels und der Erde, der Wasser und Tiefen und alles gemacht hat. Und dann versucht er vor dem Herrn wegzulaufen. Psalm 139 schreibt der König David so wunderbar: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wir können vor Gott gar nicht fliehen. Deshalb ist das ein Fehler, der ist totaler Schwachsinn. Wir können Gott letztlich nicht weglaufen. Das versucht Jona hier. Also er soll nach Ninive gehen, das wäre Richtung Osten gewesen. Er will nach Tarsis, das ist Richtung Westen. Das war damals so die letzte bekannte Stadt der damalig bekannten Welt. Das ist Südzipfel Spaniens gewesen. Dahin will er fliehen, weil er denkt, na, da bin ich dem Herrn aus den Augen. Aber das funktioniert nicht. Wir können vor Gott nicht weglaufen. Und wenn wir vor ihm weglaufen, so ist es ein Irrweg, der immer zum Scheitern letztlich führt. Auch davon spricht die Bibel immer wieder. Das ist jetzt hier nicht singulär, was Jona tut. Auch andere Männer Gottes haben diesen Fehler getan, sind einfach weggelaufen. Der große Elia, der die Baalspriester eben noch erledigt, durch Gottes Hilfe, dann aber aus Furcht vor der Isabel wegläuft in die Wüste, Gott ihm hinterhergeht und ihn dann fragt, was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Auf welchem Weg bist du eigentlich? Also es ist so eine starke Stelle. Was machst du hier, Elia? Das ist ein so starkes Wort. Denken wir an den verlorenen Sohn. Der läuft auch weg und merkt, wie dieser Irrweg nur Elend bringt. Der führt ihn zu den Schweinen halt, wo nichts mehr ist. Der merkt, dass diese Welt mit all ihren Verheißungen nichts bringt. Oder Markus, der Evangelist Markus, der auf der ersten Missionsreise einfach abhaut, der wegläuft zu dem Herrn, weil es zu unbequem war, weil es zu steinig war, weil es zu schwierig wurde, einfach weggelaufen ist. Und das zu einem großen Konflikt zwischen Paulus und Barnabas führt halt. Er läuft dem Herrn weg. Das sind Irrwege und ich möchte warnen davon, wenn ihr weglauft. Weglauft vor dem Herrn, wo ihr eine klare Platzanweisung habt. In eurer Gemeinde mit dem Dienst, den ihr tut. In eurer Ehe, wo ihr eine Platzanweisung an der Seite eurer Frau, eures Mannes habt. Auch wenn die nach 20 Jahren vielleicht oder eher nicht mehr ganz so attraktiv ist und die Probleme gekommen sind. Wir haben eine Platzanweisung, wir gehören zusammen. Wir haben nicht wegzulaufen an dem Platz, wo Gott uns hinstellt. Wir sollen den Fehler Jonas nicht machen, weil das führt in der Konsequenz immer wieder zu den Schiffbrüchen. Wir haben Platzanweisung Gottes anzunehmen, den Weg zu gehen, den er uns sagt, auch wenn das intensive, schwere und harte Wege sind. Für mich ist ein großes Vorbild Traugott Hahn, ein Pfarrer, der vor über 100 Jahren gelebt hat, der das in wunderbarer Weise gelebt hat, aber auch dafür einen hohen Preis bezahlt hat, aber der mir bis heute ein Vorbild ist und dessen Märtyrertod bis zum heutigen Tag immer wieder einfach auch dienenden Brüder Orientierung gibt, gerade wenn es schwer ist. Dieser Traugott Hahn, der 1875 geboren wurde, brillanter Theologe, der in Dorpat Professor und Doktor an der Uni war, gleichzeitig dort auch Gemeinde betreut hat, lebte eben dort im Baltikum und dann kommt der Erste Weltkrieg mit all den Wirren und dann kommen die kommunistischen Verbrecher mit der Roten Armee, die da so viel Unheil bringen und die schließlich da militärisch auch die Oberhand gewinnen, das Baltikum besetzen. Und sobald sie da irgendwie ein Gebiet besetzt haben, haben sie als erstes sofort Gottesdienste verboten, halt jegliche Zusammenkunft verboten. Und weil man das wusste, weil auch Pfarrer immer wieder ermordet wurden und auch gerade Leute, die in der Gemeinde führende Positionen hatten, ist Traugott Hahn geflohen mit vielen anderen. Er ist dann von Dorpat los, er war verheiratet, hatte mehrere Kinder, auch die Kinder waren ja in Gefahr und er wollte dann eben ins Deutsche Reich. Aber wie er dann im Zug sitzt und da wegfährt, eben von Dorpat, von seiner Gemeinde, liest er Johannes 10, die Geschichte eben vom guten Hirten und vom Mietling. Und was der Unterschied zwischen einem guten Hirten und dem Mietling ist, dass der Mietling flieht, wenn der Feind kommt, und der gute Hirte stehen bleibt. Das ist natürlich zunächst bezogen auf Jesus Christus, aber eben auch bezogen auf diejenigen, die das Hirtenamt haben. Das versteht er. Und an der nächsten Station steigt er aus, lässt seine Frau und seine Kinder alleine und er kehrt zurück zu seiner Gemeinde, weil er weiß, den Weg, den ich jetzt gehe, das ist der falsche Weg. Das ist der Weg der Sicherheit in dieser Welt, der Bequemlichkeit, aber ich habe eine Gemeinde, die habe ich im Stich gelassen. Und er kehrt zurück nach Dorpat, hält dann Gottesdienste, wird 1918 im Frühjahr verhaftet und nach 10 Tagen Folter in der Haft schließlich dann getötet. Da kann man sich fragen, ja, für so ein paar Wochen bei der Gemeinde, wofür das? Aber ihm war klar, ich habe eine Platzanweisung von Gott. Und der Weg, den ich jetzt gehe, das ist der falsche Weg. Dann hat er Buße getan, ist umgekehrt. Und ich kann es nochmal sagen, ein großes Vorbild bis zum heutigen Tag, dass der nicht gesagt hat, ja, meinen eigenen Wünschen komme ich nach in meiner Nachfolge, sondern das, was das Reich Gottes braucht. Und sein Bild leuchtet immer noch für viele, die klar im Glauben stehen, Schwierigkeiten haben in ihrer Gemeinde, an dem Platz, wo Gott sie hingestellt hat, zu sagen, wenn Gott Platzanweisungen gibt, dann wollen wir seine Wegführung gehen. Und dazu möchte ich euch auch aufrufen, an dem Platz, wo ihr steht. Ihr habt nun sicherlich nicht mit dem Tod zu rechnen, mit Verhaftung, mit Folter, aber manch andere Unannehmlichkeit. Und wir neigen dann manchmal dazu, dann eben nicht den Weg zu gehen, den Gott uns geführt hat, sondern die Kompromisse, die falschen Kompromisse in dieser Welt zu machen. Wenn ihr das tut, werdet ihr früher oder später im Glauben Schiffbruch erleiden, dann werdet ihr straucheln. Wenn ihr eine klare Platzanweisung habt, klare Wegweisung Gottes, dann nehmt die an und geht die mit Gottes Hilfe. Es wird letztlich gesegnet sein. Das war der zweite Fehler, den Jona gemacht hat, dass er den Irrweg gegangen ist, dass er dem Herrn weggelaufen ist. Ein dritter Fehler ist das Schlafen. Jona schenkt dem Sturm keine Beachtung. Da ist es in den Versen 5 und 6. Die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach, was schläfst du? Steh auf und ruf deinen Gott an. Das wird nicht direkt so als Fehler deutlich. Also die ersten beiden Punkte, da muss man keine Theologie für studiert haben, zu sagen, was ist der Fehler von Jona? Da wird jeder im Konfirmandenunterricht sagen, ja, da erstens, der ist nicht gehorsam gewesen, zweitens, der geht die anderen Wege. Aber das hier, da muss man so ein bisschen tiefer schauen halt. Jona schläft. Er verpennt, dass die Menschen, die mit ihm im Boot sind, kurz davor sind, alle zu sterben. Und er pennt einfach. Das ist ja nicht irgendwie ein Sturm. Da hat nicht Pastor Latzel den Föhn angestellt, sondern hier ist davon die Rede, dass Gott einen großen Wind kommen lässt, ein großes Unwetter. Und wenn unser Herr am Mittelmeer ein großes Unwetter anzettelt, dann ist das etwas. Und es wird auch deutlich, die Schiffsleute, die erfahrenen Leute, die fürchten sich, die schreien, die wissen nicht mehr ein noch aushalten. Ne? Die wissen, mit unseren nautischen Fähigkeiten kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt hilft nur noch beten halt. Und die versuchen alles, die schreien zu ihren Göttern, bringt nichts, dass der Schiffsherr hier runtergeht und sagt, du jetzt auch aufstehst, was pennst du denn? Das ist der Satz, was schläfst du? Was schläfst du? Steh auf und ruf deinen Gott an. Und das ist etwas, was immer wieder auch Männer Gottes leider tun in der Bibel, dass sie schlafen, obwohl um sie herum der Wahnsinn tobt. Sie gebraucht würden mit ihrem Dienst, mit ihrer Fürbitte vor dem lebendigen Gott, aber sie schlafen einfach. Elia, was ich eben schon ansprach, der geht in die Wüste und Gott fragt nicht nur, Elia, was tust du hier? Er muss ihn erstmal wecken, der pennt ja auch ein. Der Prophet, der gebraucht wird angesichts der furchtbaren Situation damals in Israel, all des Götzendienstes, der damals lief, der pennt einfach. Und geht in die Wüste und Gott muss ihn wecken. In Gethsemane, die Jünger, die Schicksalsstunde der ganzen Welt steht bevor. Und Jesus Christus, der wahre Mensch, der kann nicht mehr selber am Ende, er schwitzt Blut und Wasser. Und er bittet die Jünger, bitte betet mit mir. Was passiert? Die pennen ein. Er muss sie wecken. Und das ist etwas, dieser geistliche Schlaf, also nicht das tatsächliche Ausruhen nach 16 Stunden Arbeit, dass man 8 Stunden schläft. Also jetzt nicht jemand denken, so nach dem Motto, wir dürfen uns nicht mehr als Christen ins Bett legen und nachts die Nachtruhe genießen. Nein, es geht um den geistlichen Schlaf. Das, wovon Epheser 5 die Rede ist, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten halt. Ne? Das ist das Entscheidende. Aufwachen. Denn das ist das, was viele Christen tun. Die sind in ihrem Glauben eingeschlafen. Die wissen, sie sind gerettet, die gehen selber auch in Gottesdienst, Bibelstunde auch, wird auch der Zehnte gegeben, alles klar, man macht so die Häkchen dran, alles verstanden. Aber dass um einen rum das Unwetter tobt, dass der Widersacher Tag für Tag Beute macht, Menschen verloren gehen für Zeit und Ewigkeit, dass sie sterben und den ewigen Tod erleben, das ist mal einfach eingepennt, das lässt einen vollkommen kalt. Da hat man sich so mit abgefunden. Jeder Kanarienvogel, der im Käfig nach Luft japst, da tut man alles, schleppt sie zum Veterinär. Aber dass mein Nachbar stirbt ohne Jesus Christus und den ewigen Tod erleidet, da bin ich eingeschlafen, da bin ich abgestumpft. Und da ist es wichtig, dass man aufwacht. Und wir brauchen auch diesen Weckruf, denn wir als Christen in Deutschland, ich sage das jetzt nicht für jeden, aber allgemein, wir sind missionarisch eingeschlafen. Ganz viele gehen nicht mehr hin und sprechen mit anderen über Jesus Christus und über Wiedergeburt. Könnt ihr euch selber fragen, ob das vielleicht der Punkt ist, der für euch in Frage kommt? Ich frage mal so, wer ist denn im letzten Jahr hingegangen zu irgendjemand anderen und hat ihn persönlich angesprochen auf Jesus Christus und ihm gesagt, wenn du Jesus nicht hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit? Nicht also die Halbheiten, nicht, wo man so mal sagt, Mensch, das ist auch alles richtig, schreibt jemand bei meiner Geburtstagskarte drunter halt und ich grüße dich mit dem Bibelwort und Gottes Segen. Das liest unser Nachbar, sagt nett, nice to have, schmeißt in die Ecke und fertig. Nein, wirklich hingegangen, dem vor die 12 geknallt, wenn du Jesus nicht hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Auf wie viele Beerdigungen bist du gewesen, von Bekannten, von Arbeitskollegen, von Nachbarn, wo du gedacht hast, gläubig war der eigentlich nicht. Nicht, dass wir das beurteilen können, wir haben nicht das Glaubometer, aber wenn man in so einem Leben sieht, wenn einer nie in der Gemeinde war, dass er über Gott gelästert und all den Dingen halt. Und dann kann man da stehen und denken, ja, was der Pfarrer jetzt hier wieder erzählt, aber die Frage ist ja, was hast du denn falsch gemacht, wo bist du denn nicht hingegangen und hast ihn nicht angesprochen? Hast einfach geschlafen, hast gesagt, ist ja nicht so schlimm, weißt du, meine Güte. Oder ich beachte es gar nicht, genau wie Jona, einfach pennen. Da gehen Leute verloren, die sterben. Und es ist ihm letztlich egal, er kann ruhig schlafen. Und wie ruhig schläfst du denn angesichts dessen, dass um dich rum immer wieder Menschen verloren gehen für Zeit und Ewigkeit? Wir werden gleich nach der Predigt hören das Lied Sonne der Gerechtigkeit. Ich habe unsere Pianistin ausdrücklich gebeten, dieses Lied zu spielen. Das ist ganz interessant, auch von der Liedgeschichte. Das ist ein Lied, das über die Jahrhunderte immer wieder verändert wurde. Eine ganz tolle, tiefe Aussage. Wir werden es nur instrumental hören, aber Sie dürfen es auch nochmal zu Hause am Nachmittag nachlesen. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Und das haben, weil ich es eben sagte, über die Jahrhunderte, weil es immer wieder Veränderungen erfahren hat, immer wieder Brüder und Schwestern erkannt. Hey, die sind eingepemmt, die Christen. Die sind nicht mehr missionarisch aktiv. Man hat sich so eingerichtet in seiner Religiosität, aber es ist keine Lebendigkeit mehr. Und nicht, dass das alles ist, dass man missionarisch tätig ist, aber wo ich nicht mehr missionarisch tätig bin, wo ich selber evangelistisch nicht mehr auf andere zugehe, da habe ich Riesenprobleme im Glauben. Da bin ich eingeschlafen. Da schenke ich dem keine Beachtung mehr, dass Menschen in meinem Umfeld verloren gehen. Und nochmal, das ist dieser geistliche Schlaf. Und da möchte ich euch bitten, in euch zu schlagen, ob das vielleicht genauso bei euch ist wie bei dem Jona. Und wenn das so ist, dann bitte in die Buße gehen und Gott durch den Geist bitten, dass er euch Veränderung schenkt. Und ein viertes und letztes, das beenden wollen. Jona gibt dem Tod die falsche Stellung. Auch das ein großer Fehler, ein großer, großer Fehler in der Nachfolge. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja eher Opferbereitschaft, das ist doch eher was ganz, ganz Gutes. Dazu muss man aber das ganze Jona-Buch kennen und wissen, dass Jona einfach ja, dem Tod keine Beachtung schenkt, dass er es beenden will, dass der Tod die falsche Stellung hat. In Jona 4 heißt es dann, als dann Nineveh nicht untergegangen ist, er in dem Disput mit Gott steht, dann sagt er, so nimm nun Herr meine Seele, ich möchte lieber tot sein als leben, Jona 4,3 oder Jona 4,8. Da wünschte Jona sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Er gibt dem irdischen Leben gar keine Bedeutung. Und deshalb kann er hier auch hingehen und sagt, nehmt mich, schmeißt mich ins Meer. Er weiß ganz genau, dass er sterben wird halt. Ne? Angesichts dieses Meeres wird er sterben. Und er denkt, und das ist es jetzt, der Tod sei ein Ausweg. Der irdische Tod sei ein Ausweg. Ich komme gleich noch dazu, dass wir den Tod nicht fürchten brauchen, dass der Tod für uns eine große Erlösung ist. Ja. Aber wenn man in diesem Leben ist und glaubt, der Tod sei ein Ausweg, das ist immer vom Teufel, das ist ein Fehlweg. Da scheitere ich komplett. Der Tod ist kein Ausweg. Ich erlebe das leider immer wieder auch, dass man auch Menschen beerdigen muss, die sich das Leben genommen haben, die auch diesen Irrweg gegangen sind, die ihr Leben beendet haben, weil sie dachten, ja, das ist jetzt ein Ausweg. Damit kann ich mein Eheproblem lösen. Damit kann ich meine finanziellen Schwierigkeiten in den Griff kriegen. Damit kann ich mit meiner Depression fertig werden. Nein, der Tod ist nie ein Ausweg. Der Tod ist die totale Kapitulation, ist der totale Schiffbruch, wenn man ihn sich selber zufügt, wie Jona hier. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Egal wie groß deine Probleme sein mögen, der du heute Morgen diese Predigt hörst oder in einigen Monaten oder Wochen. Egal wie groß dein Problem ist, wie groß der Wind ist, der um dich herum tobt. Das sei dir von Gott gesagt, der Tod ist kein Ausweg. Jesus Christus, der Herr über Leben und Tod, wenn du bei ihm bist, wirst du immer Alternativen dazu haben. Der Teufel will immer, dass wir uns das Leben nehmen, dass wir Leben behindern, dass wir Leben zerstören. Und Gott will immer das Leben. Deshalb ist der Tod keine Lösung, kein Ausweg. Das ist die falsche Sicht, die Jona hier hat, dass der Tod die falsche Stellung in seinem Leben hat. Aber es gibt nicht nur Leute, die den Tod sich herbeisehnen, weil sie so verzweifelt sind oder weil sie mit Dingen abgeschlossen haben. Es gibt auch Dinge, dass Leute den Tod einfach ignorieren. Das ist auch eine falsche Stellung des Todes. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, wir sollen darüber nachdenken, dass wir sterben sollen, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Ich habe vor einigen Jahren eine Beerdigung gehabt, da haben wir alles durchgesprochen über die verstorbene Mutter mit den Kindern halt. Und als ich dann fertig war, die Lieder besprochen haben, den biografischen Rückblick, den Predigtext, all die Dinge, da sagen die Kinder, ach Herr Latzel, das wollten wir noch sagen, wir werden alle nicht kommen zur Trauerfeier. Dann kam der Satz, wir wollen mit dem Tod nichts zu tun haben. Die Mutter war gerade gestorben, sie haben ja was mit zu tun, aber man glaubt, indem man nicht auf den Friedhof geht, sich dem aussetzt, da kann man das ein Stück weit wegschieben. Und das ist bei vielen Leuten so, die ignorieren ihren Tod. Die glauben, es geht immer so weiter, auch Christen. Sind 85 Jahre und sind auf einmal verzweifelt, wenn dann die Krebsdiagnose kommt. Ja, unser Leben wäre 70, wenn es hochkommt, sind wir 80 Jahre lang. Und dann kommt der Tod. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, gehen wir alle auf den Tod zu. 100 Jahren sitzt kein Mensch mehr von uns hier in der St. Martini-Kirche. Da liegen wir alle am Friedhof, wenn Jesus nicht vorher wiedergekommen ist. Auch das ist so eine falsche Einstellung, weil indem man dem Tod keine Beachtung gibt, da lebt man auf einmal nur in dieser Welt. Mein Haus, mein Garten, meine Reisen, welche Länder ich alle sehen muss, halt, was ich alles tun muss. Ne? Aber keiner hat mehr am Schirm oder weniger am Schirm, dass ich sterben muss, wenn ich vom Allmächtigen stehe. Da kann ich doch nicht sagen, wie viele Länderpunkte habe ich denn in meinen Reisetätigkeiten gesammelt. Da fragt mich der Herr, was hast du denn mit deinen Funden getan? Wie hast du sie denn eingesetzt in dein Leben? Das ist die falsche Stellung des Todes. Die Leute haben das nicht auf der Rechnung, die glauben alles, geht immer weiter und immer weiter. Und was geht's aber nicht? Der Tod ist Teil unseres Lebens. Auch das ist so eine falsche Stellung. Zwar anders als Jona, aber das ist schwierig. Oder Leute dann sagen, das ist auch so eine falsche Stellung. Ja, der Tod sei nicht so schlimm. Der Tod sei so wie in der deutschen Literatur des Schlafes Bruder. So schön das ist zu schlafen. Und dann habe ich ja Ruhe von allem. Der Tod ist furchtbar. Der Tod ist das Ende von uns persönlich. Da wird unser Körper zerstört. Da werden Menschen rausgerissen aus unserer Mitte, die wir lieb haben. Der Tod ist etwas ganz, 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 ganz Furchtbares. Gott sei Dank haben wir Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Aber nur wenn ich auch weiß, dass ich sterben muss, werde ich offen sein, auch für die Botschaft des Evangeliums, was es heißt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Indem, dass ich weiß, dass ich mich verantworten muss vor Gott, aber eben auch, dass ich mich freue auf das, was kommt. Sterben ist unser Gewinn. Aber weil ich eben weiß, dass Gott alles für mich bereitet hat, das Happy End auf mich wartet, dann darf ich in dieser Welt bleiben und da fragen, Herr, solange du mich in dieser buckligen Welt noch sein lässt, was habe ich denn da für dich zu tun? Auch das hat wieder damit zu tun, wenn ich die richtige Stellung, den richtigen Blick zum Tod habe, den richtige Verständnis dessen, was es heißt, dass wir sterben müssen, halt, dann werde ich auch in dieser Welt das Richtige tun. Jona hat dem Tod die falsche Stellung gegeben. Er glaubt, das sei ein Ausweg. Das ist falsch gewesen und deshalb nimmt er im Glauben Schiffbruch. Und bitte schau einmal auf dich, auf dein Leben, deine Nachfolge, wie du den Tod, auf den du sicher zuläufst, siehst. Ist er vielleicht für dich ein Ausweg oder ignorierst du ihn? Denkst du, er sei nicht so schlimm? Sieh den Tod richtig an. Fürchten brauchst du nicht, weil Jesus da ist, aber gib ihm auch den richtigen Stellenwert in deinem Leben. Jona 2.0. Bei Jona ist es ordentlich schief gegangen. Er hat Schiffbruch in der Nachfolge im Glauben erlebt. Und ich habe eben ja diesen Ernst Modersohn erwähnt, in diesem Büchlein, was ich da gelesen habe, von der Hausapotheke. Und hat an einer anderen Stelle darin berichtet, dass wenn er Bibel gelesen hat, dass er immer hingegangen ist und dann gefragt hat, habe ich das und bin ich das? Habe ich das und bin ich das? Er hat gesagt, es bringt nichts, Bibellese zu betreiben, dass man jeden Tag so sein Kapitel im Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament liest, halt das abgearbeitet hat, das ist religiöse Pflicht, sondern er sagt, man müsste Bibel lesen, müsste überall dahin gehen, wo man was gelesen hat, was einen angesprochen hat, ein Fragezeichen zu machen, sich dann hinterher zu fragen, nachdem man es gelesen hat, bin ich das und habe ich das? Und das gilt nicht nur für die Bibellese, das gilt auch für die Predigt. Und so möchte ich schließen. Ich hatte ja gesagt, das ist hier Jona 2.0, zu gucken, wo Jona Fehler gemacht hat, aber auch, wo wir Fehler gemacht haben. Ich möchte euch bitten, dass ihr noch einmal guckt, ein Fragezeichen macht. Bin ich das vielleicht auch? Hab ich das vielleicht auch? Den Ungehorsam? Den Irrweg? Das Schlafen? Das Beenden wollen? Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.